seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Dieser Satz ging in die Geschichte ein, ich nehme an, ihr kennt ihn. 1939, Hitler begründet so die Bomben, die dann gerade in Polen landen werden. Bombe für Bombe. Wir schießen nur zurück. Sie haben angefangen. Der Krieg ist wieder ganz nahe. Schuld sind immer die anderen. Wir kommen heute zum Abschluss der Predigtserie, wie alles begann. Wir schauen uns heute an, wie alles begann mit den Kriegen, mit Mord. Letztes Mal in dieser Serie ging es um die Vertikale, so die Beziehung mit Gott, die zerstört ist. Und heute geht es um die Horizontale. Weil die Beziehung mit Gott zerstört ist, sind auch die Beziehungen untereinander gestört. Ich möchte den Text lesen aus 1. Mose 4, ab Vers 1. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich herzlich ein, mit mir mitzulesen. Es ist ein längerer Text aus 1. Mose 4, ab Vers 1. Da steht: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Das heißt hier, dass Adam mit seiner Frau schläft, sie wird schwanger, bekommt einen Sohn, wahrscheinlich noch viele, viele weitere Kinder. Einer davon wird dann Schafhirte, der andere Ackerbauer, zwei ehrbare Berufe. Super, die haben den Auftrag von Gott gerade aufgeteilt unter sich. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen delegiert und aufteilt. So. Gott hat gesagt: Seid fruchtbar und mehret euch. Adam und Eva ist gemacht. Dann bebaut und bewahrt, das macht der eine. Und herrscht über die Tiere, das macht der andere. Die sind voll gehorsam. Und irgendwann möchte Kain ein Opfer bringen. Und Abel auch. Und jetzt kommt der verhängnisvolle Vers, Vers 5. Oder Vers 4 und 5, da steht: Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Warum? Warum nimmt Gott das Opfer von Kain nicht an, nur das Opfer von Abel? Warum? Es wird uns nicht explizit gesagt im Text. Es steht nur, dass es so ist. Aber wie zwei Gründe gefunden, warum Gott das Opfer von Abel annimmt und das von Kain nicht. Und zwar der erste Grund liegt in der Qualität der Opfer und der zweite Grund beim Opfernden in seiner Haltung. Zunächst einmal sehen wir, dass hier die Qualität der Opfer unterschiedlich ist. Bei Kain heißt es, und er gab von den Früchten des Feldes. Aber bei Abel heißt es, und er gab von den Erstlingen und von ihrem Fett. Fett ist im Alten Testament wie Synonym für das Beste. Das heißt, vom Fett meint das vom Allerbesten. Erstlinge sind die besten Tiere. Man kann also sagen, Kain gab so das Erstbeste und Abel gab das Erste und Beste. Manche weisen auch darauf hin, dass Kain ein Opfer ohne Blut und Abel ein Blutopfer gebracht hat. Das ist dann theologisch zu deuten, so im Sinn von, wir sündigen Menschen können Gott nur nahen auf der Grundlage eines blutigen stellvertretenden Opfers. Wie auch immer man das hier deutet mit den Opfern, ich finde es immerhin spannend, dass das Opfer von Kain viel weniger Wert hatte als das Opfer von Abel. Also das muss man schon so sehen. Ich meine, Früchte, ein bisschen von den Früchten geben, das ist ja nicht so, das kostet nicht so viel. Es ist ja irgendwie das Geheimnis der Natur, dass da immer mehr Früchte wachsen, als wir eigentlich zum Leben nötig haben. Oder du nimmst einen Kern von einem Apfel, dann gibt es einen riesen Apfelbaum und riesig viele Äpfel. Das ist Geheimnis der Natur so. Es kostet nicht so viel, ein paar Früchte zu geben. Man hat immer noch genug. Aber ein Tier zu geben, das hat Nahrung gebraucht, das hat Wasser gebraucht, Fürsorge und dann schlachtet man es einfach und gibt es weg so. Das kostet etwas. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, welcher Art ist dein Opfer für Jesus? Einfach ein bisschen, das Erste, das sehr Beste so. Gib einfach ein bisschen von meinem Geld, ein bisschen von meiner Zeit, ein bisschen von meiner Ich brauche dann immer noch ganz viel für mich, von der Zeit, vom Geld, meine Begabung, für mich. Ein bisschen gebe ich noch Gott so. Das, was nicht so weh tut so. Das, was oben drauf kommt. Oder gibst du Gott dein Erstbestes, was weh tut? Manchmal mache ich ja den Vergleich mit dem Huhn und dem Schwein. Vielleicht erinnert ihr euch noch so. Was ist der Unterschied zwischen einem Huhn und einem Schwein? Ein Huhn geht es ein bisschen etwas von sich, oder das Ei. Aber wenn das Schwein, also für den Speck und den Schinken, das braucht alles. Ein Schwein muss sich ganz geben. Möchte ich fragen, bist du eher ein Huhn oder ein Schwein? Ja. Welcher Art ist dein Opfer? Sag es ein bisschen gesitteter, gibst du das Erste und Beste oder das Erstbeste? Das ist so die Qualität der Opfer. Hinter den Opfern aber gibt es einen Opfernden, der hat eine Haltung. Und klar, die Haltung und die Qualität oder Quantität eines Opfers korreliert ja immer sehr stark so. Wenn ich zum Beispiel jemanden sehr stark liebe, bin ich auch bereit, ein größeres Opfer zu geben. So. Bin bereit, dass es mich mehr kosten darf. Die Qualität umso besser ist. Das sieht man hier auch. Tatsächlich ist so, dass die Haltung von Abel und Kain sehr unterschiedlich war. Das sagt uns nämlich Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Die neue Genfer Übersetzung schreibt sogar hier, oder übersetzt so, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube, weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Der Glaube. Die Bibel sagt, Kain hatte wie keinen Glauben. Abel hatte Glauben. Wir Menschen sehen, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, 7. Das ist der Punkt. Gott sieht das Herz von Abel und er sieht das Herz von Kain. Darum nimmt er das Opfer von Abel an und das von Kain nicht. Und was jetzt geschieht, ist unendlich tragisch. Da wurde Kain wütend, sehr wütend. Das heißt, er entbrannte in seinem Zorn. Oder sehr wütend. Dann redet er mit seinem Bruder. Komm, wir gehen aufs Feld so. Musst du etwas zeigen? Dort schlägt er ihn tot. Und dann kommt Gott und sagt, wo ist dein Bruder? Und dann, ich weiß es nicht. Er lügt. Soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? So im Sinn von, soll ich etwa den Schafhirten hüten? Soll ich den Hirten weiden? Er macht sich lustig. Kann die Kette bei Kain wie folgt darstellen. Am Anfang steht wie so der Unglaube, das ist die theologische Deutung, oder mangelhafter Glaube, wie auch immer man das nennen will. Dann nimmt Gott das Opfer nicht an und dann entsteht daraus Neid, folgt Hass, Heuchelei, komm, wir gehen aufs Feld. Die Lüge, ich weiß es nicht, Gott. Und unglaubliche Arroganz, macht sich sogar lustig über Gott. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass Kain so handelt? Stellt euch mal vor, Kain wäre heute Morgen hier vorne, vor euch so. Wir würden ihn fragen, du Kain, warum hast du eigentlich deinen Bruder Abel umgebracht? Kain, ja weisst, der Abel, der hat ein besseres Opfer gebracht als ich. Er ist schon, wenn er nicht so ein gutes Opfer gebracht hätte, dann hätte ich ihn auch nicht umbringen müssen. Und vielleicht hätte Kain gesagt, ja, Gott ist schuld. Also, meine, wenn Gott mein Opfer angenommen hätte und nicht nur das von Abel, dann hätte ich auch nicht. Gott ist schuld. Oder, ja, die Schlange ist schuld. Wenn die nicht die ganze Sünde in die Welt gebracht hätte. Und vielleicht war die Schlange auch noch irgendwo und hat wie so ins Herz gesprochen. Kain, mach's. Die Schlange ist schuld. Oder, nein, meine Eltern sind schuld. Also, wenn Adam und Eva nicht von dieser Frucht gegessen hätten, wisst ihr, ich habe die Gene meiner Eltern. Die haben schon gesündigt. Ich kann nicht anders. Das ist mein Umfeld, das sind meine Gene. Ich weiß nicht, wie Kain da argumentiert hätte. Aber das Problem ist nicht Abel. Das Problem ist nicht Gott. Das Problem ist nicht der Teufel. Sonst irgendetwas. Das Problem ist das eigene Herz. Hass, Neid, Mord folgt aus unserer Beziehung, die fehlt mit Gott. Das ist das Problem. Wir sehen die Beziehung zwischen Gott und Kain, die ist sehr problematisch. Oder zwischen Kain und Gott so. Gott geht zweimal auf Kain ein und stellt ihm zweimal eine Frage. Gott fragt ihn, warum bist du so wütend? Warum bist du so hässig? Und Kain hätte sagen können, weil du mein Opfer nicht annimmst. Gott, was habe ich getan? Gott, warum liebst du mich nicht? Er hätte so mit Gott sprechen können. Und ich bin überzeugt, Gott hätte ihm eine gute Antwort gegeben. Aber statt dass Kain Gott eine Antwort gibt auf diese Frage, geht er direkt zum Bruder. Und ich sehe hier das größte Problem der Geschichte. Und das kommt mir so bekannt vor. Oder da haben wir Probleme miteinander so. Ich fühle mich in meinem Ego nicht ganz so wertgeschätzt, benachteiligt, übergangen. Und statt dass ich mit Gott spreche, gehe ich direkt zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester, zum anderen. Das kommt mir so bekannt vor. Es war in der 6. Klasse. Ich war der älteste Jungscherler so, der Jungschar. Und dann gab es bei einem Spiel, so den Moment, es gab dann so ein Spiel, und dann haben die Jungscharleiter meinen Bruder als Helfer angefragt, schon vor der Jungschar so. Und noch eine Kollegin. Und mich nicht. Es war der letzte Jungschar-Nachmittag in meinem Leben. Bin nie mehr hingegangen. Ich fühlte mich so übergangen. Mein jüngerer Bruder darf jetzt mitleiten und ich nicht. Ja, das ist nicht das letzte Mal, dass ich mich übergangen gefühlt habe. Aber es ist schon genug weit weg, um euch zu erzählen. Das kommt immer wieder vor. So. Ah, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich ungerecht behandelt. So. Ich habe gemerkt, bei mir gibt es dann wie so zwei mögliche Reaktionen, wenn ich so den Eindruck habe, so, man wertschätzt mich nicht so, wie man eigentlich müsste. So. gibt dann so zwei mögliche Reaktionen. Man nennt das in der Psychologie auch Flight or Fly, Fight. So. Flight, Flucht oder Kämpfen. Oder dann bekomme ich so eine in meinen Augen ungerechtfertigte Kritik. Also ich bin leider nicht so dickhäutig, wie ich gerne wäre. Geht mir manchmal recht nah. Und dann denke ich so, Flight, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Jetzt nehme ich einfach mal den Hinterausgang und dann schauen wir mal. Dann merken sie vielleicht, was sie mit mir gehabt haben. Ja, so, das sind dann so die Gedanken. So. Oder gemäß meiner Persönlichkeit so, ist auch oft so die Reaktion Fight. Also dem zeige ich es. Jetzt erst recht so. Und ich habe gemerkt bei mir, wenn ich dann Fight oder Flight mache, so direkt, dann kommt es selten gut. Also wenn ich dann in dem Moment gerade in die Tasten haue, gerade mal das Mail zurückschreibe, oder wenn ich dann auch den Hörer in die Hand nehme oder mal auf einen anderen zugehe, oder einfach mal alles hinschmeiße, so im Affekt, das bereue ich dann immer später. Es ist gut, wenn man wie so eine gewisse Zeit mal sich nimmt, mal darüber schläft. Gut, wenn man mit jemandem darüber spricht. Vielleicht ein Mail schon mal jemandem schickt vorher, bevor man es der betreffenden Person schickt und so. Und erst dann. Ganz gut ist, wenn wir es mit Gott besprechen. Und so im Angesicht Gottes klärt sich so manches. Das ist das große Problem bei Kain. Er spricht nicht mit Gott, er geht direkt zum Bruder. Nach dem Mord kommt Gott wieder und fragt, wo ist dein Bruder? Wieder hätte Kain sagen können, habe ihn umgebracht. Es ist über mich gekommen. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Es tut mir so leid. Gott, was mache ich jetzt mit dem? Kannst du ihn wieder zum Leben erwecken? Aber Kain gibt die Schuld nicht zu. Sagt, ich weiß es nicht. Er lügt. Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Macht sich lustig über Gott. Und die ganze Tragik wird zusammengefasst in Vers 16, wo steht, und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Tragik von Kain und auch von uns Menschen. Nicht der andere ist das Problem. Nicht Gott ist das Problem. Nicht der Teufel ist das Problem. Nicht mal die Versuchung ist das Problem. So schnell sind wir dabei und sagen, der andere ist. Oh, das höre ich so oft von unseren Kindern. Aber er hat angefangen. Ja, aber er hat auch. Ich habe letztens gesagt, Ben, wer hat dich gezwungen? Hat dich denn jemand gezwungen, deine Schwester zu schlagen? Oder? Wurdest du gezwungen zu lügen? Nein. Aber der andere hat. Nein. Nein. Das Problem ist die fehlende Beziehung mit Gott. Das Problem ist unser Herz. Das Problem ist unser Ego. Mein Ich, mein verletztes Ich. Warum verhalten sich Menschen falsch? Was ist die Wurzel allen Übels? Eine Frage, die die Menschheit schon sehr lange beschäftigt. Bis so ins 20. Jahrhundert war die Antwort: Das Problem ist, dass wir Menschen eine zu hohe Meinung haben von uns selbst. Nennt das Hybris, traditionell. Stolz, das ist das Problem. Mein Stolz ist das Problem. Im letzten Jahrhundert kam eine neue Sichtweise auf, die vor allem in der westlichen Welt prägend wurde. Das ist die Meinung. Die Wurzel allen Übels ist, dass wir Menschen eine zu geringe Meinung haben von uns. Du musst dem anderen sagen, wie wertvoll er ist. Ihn wertschätzen. Menschen werden nur kriminell, weil sie ein zu geringes Selbstwertgefühl haben. Männer schlagen ihre Frauen nur, weil sie ein zu geringes Selbstwertgefühl haben. Darum, wir müssen schauen, dass die Kinder schon von klein auf lernen, wie wertvoll sie sind, wie wunderbar, wie alles genial, wie gut sie sind. Und dann kommt das dann schon gut so. Was ist wahr? Ist das Problem, dass wir eine zu hohe oder eine zu geringe Meinung von uns selbst haben? Lawrence Leight, das ist Psychologin, sie schrieb mal, Menschen mit zu viel Selbstwert stellen eine größere Bedrohung für andere dar als Menschen mit geringem Selbstwertgefühl. Mit sich selbst nicht im Reinen zu sein, ist nicht die Ursache für die drängendsten und kostspieligsten sozialen Probleme in diesem Land. Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Menschen, die in der Geschichte am meisten Leid verursacht haben, zu wenig von sich gedacht haben. Auch im Moment gerade. Ich habe da nicht so den Eindruck, dass die Mächtigen da zu wenig von sich selbst halten. Ich glaube schon, das stimmt, was sie sagt, dass das größere Problem ist, wenn wir eine zu hohe Meinung haben von uns. Aber ich glaube auch, dass beides die Ursache im Stolz hat. Nämlich sowohl, wenn jemand eine zu hohe Meinung, wie wenn jemand eine zu geringe Meinung von sich hat, stammt das aus dem Stolz. Jetzt denkt ihr vielleicht, was? Ja, es gibt zwei Formen von Stolz. Die eine Form ist völlig bekannt, das ist Prahlerei. Ich verdiene Bewunderung, weil ich so viel Gutes leiste. Applaudiert mir mal für all das, was ich tue. Ich bin so gut. Das ist... Nein. Danke fürs Feedback. Ich habe wahrgenommen, ich bin stolz. Das ist nämlich so die Stimme des Stolzes im Starken. Das ist Prahlerei. Und dann gibt es eine andere Form. Die erscheint wie Bedürftigkeit, nicht wie Stolz. Es ist Selbstmitleid. Ich bin so arm. Ich kann so nichts. Ich leide so fest. Nehmt mich mal ein bisschen wahr. Applaudiert mir mal, weil ich so viel leide. Man sagt das nicht so, man denkt es. Oder man denkt es auch nicht, aber man wünscht sich's. Ah, Selbstmitleid so. Ich bin so eine Arme, ich bin so eine Arme. Ich verdiene Bewunderung, weil ich so viel gelitten habe. Das ist die Stimme des Stolzes im Herzen des Schwachen. Aber das Grundproblem von uns Menschen ist unser Herz, unser Stolz, unser Ego. Weil wir Gott nicht so wichtig nehmen, nehmen wir uns selbst so wichtig. Das ist das Problem. Hybris. Und ich glaube, jeder von uns spürt diesen Stolz auf irgendeine Art und Weise jeden Tag. So eine kleine Testfrage. Hattest du schon mal den Eindruck, dass man deine Gefühle verletzt hat? Sag euch, Gefühle kann man nicht verletzen. Gefühle sind entweder so oder so. Den Stolz kann man verletzen. Das Ego, die Identität, das Ich kann man verletzen. Und dann merken wir, oh, ich wurde nicht beachtet. Man hat mich übergangen. Man hat mich brüskiert. Ich bin einfach ein Idiot. Selbstvorwürfe, all das entstammt so dem Gedanken, wer bin ich eigentlich vor den anderen? Was denken andere von mir? Was denke ich selbst von mir? Ich möchte gut dastehen vor den anderen und auch gut dastehen vor mir selbst. Also es ist mir so wichtig, was andere von mir denken und was ich selbst von mir denke. Da zeigt sich der Stolz. Hybris. Genau das ist das Problem bei Kain. Gott hätte doch mein Opfer annehmen müssen. Abel hat es nicht verdient, dass sein Opfer angenommen wird. Unser Stolz, der aus der fehlenden Beziehung mit Gott kommt, ist die Wurzel allen Übels in dieser Welt. Und Paulus macht das in Römer 1 deutlich. Er zeigt in Römer 1 auf, dass unsere Gottlosigkeit zur Gottlosigkeit führt. Also, dass wir von Gott getrennt sind, führt dazu, dass wir gottlos handeln. Römer 1, ich blende es euch ein. Ab Vers 21 und dann so bis Vers 25 schreibt Paulus so, wie wir Menschen uns von Gott getrennt haben, wie wir Gott ersetzt haben, wie wir ihn nicht mehr anbeten. Stattdessen beten wir Götzen an. Etwas, was uns wichtig wird, so. Es kann die Ehe sein, die Karriere, die Gesundheit, das Geld, Macht. Wie ich vor anderen dastehe. Jemand hat mal gesagt, ein Götze ist das, wofür du dein letztes Hemd geben würdest. Das, wofür du kämpfst. Das, was das Allerwichtigste ist im Leben. Und Paulus sagt, also wir haben irgendetwas an die Stelle von Gott gesetzt, so Kriechtiere, macht sich da ein bisschen lustig so. vierfüßige Tiere, ja, Bilder von Vögeln und so, statt dass wir Gott anbeten und ihm danken. Und dann, ab Vers 28 steht dann, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Aus der Gottlosigkeit folgt Gottlosigkeit, Unmoral, Mord, Neid, Betrug. Das illustriert die Geschichte von Kain und Abel sehr treffend und auch unglaublich tragisch. Sagt uns, von Gott getrennt sind wir zu allem fähig, sogar den Bruder umzubringen. Wenn ich jetzt so die Geschichte von Kain und Abel lese, und ich erzähle die manchmal auch meinen Kindern so, dann geschieht etwas bei mir, wenn ich so diese Geschichte lese und ich denke, oh, Kain, wie kannst du nur? Ich identifiziere mich mit Abel. Denke, oh, ich wäre der Abel gewesen in dieser Geschichte. Ich hätte Gott mein Erstes und Bestes gegeben. Gott hätte Freude gehabt an mir. Vielleicht geht es dir auch so. Oder gibt es jemanden, der sich da gerade so mit Kain identifiziert? So? Jetzt kommt die erschreckende Nachricht heute Morgen, die wird uns nicht gefallen. Aber die Bibel sagt, du bist Kain. Ich bin Kain, ich bin nicht Abel. In dieser Geschichte. Die Bibel sagt nicht diese Geschichte, um euch zu sagen, wie gut ihr seid. Ihr seid Abels und super und so und Kain sind die anderen, die Böse. Die Bibel sagt immer wieder, du bist der Mann, du bist die Frau, du bist Kain. Abel, das ist Jesus. Er ist der bessere Abel, sagt uns Matthäus 23, 35, Hebräer 12, 24, so als Hinweis. Jesus ist der bessere Abel, wir aber sind Kain. Es war am letzten Freitag, Mittag, wir hatten zu Hause einen Zwischenfall. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte von uns zu Hause, was ich mit dem Ben abgesprochen habe. Es gab auf jeden Fall einen Zwischenfall. Das Ergebnis, das Kissen flog über den Tisch, der Kaffee ist umgeleert, der Gläser am Boden und ich habe so richtig aufgeschrien. So. Meine Frau hat es gehört, sie war gerade am Wickeln. Kommt nach vorne, sie sieht, wie der Kaffee so zwischen die Rinnen rinnt und so und beginnt sofort zu putzen. Das machen Frauen so in diesem Moment, habe ich gemerkt. So. Sofort putze und ich versuche, meinen Sohn zu beruhigen. Es ist mir nicht gelungen. Und dann tönt es plötzlich aus dem Kinderzimmer voller Stolz. Gacki! Leider hat er noch keine Windel an. Das ging noch vergessen so und es war auch nicht so dick. Gut, zu viel Information. Jedenfalls, ich will euch nur ein bisschen in mein Herz hineinblicken lassen, in diesem Moment so. Da hatte ich Gefühle, von denen wusste ich theoretisch, dass es die geben kann. Ich weiß ja, ich bin zu allem fähig. Das sage ich immer wieder, aber in diesem Moment merkte ich, dass ich es wirklich bin. Und ich wollte meinen Sohn, ich bin ja dankbar, dass ich nicht immer alles tue, was ich tun könnte, oder? Und meine Gefühle nicht immer gerade so auslebe, so. Aber in diesem Moment, ich hätte also, bam, 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 so. Ich war so geladen. Eine Stunde später sitzt mein Sohn mir auf dem Schoß. Wir haben es geklärt, haben uns umarmt und haben gesprochen darüber, warum so etwas geschieht und so. Dann habe ich gesagt, komm, wir beten noch. Ich habe gesagt, Ben, ja, bete noch. Und ich, Jesus, du siehst, wie manchmal unser Herz so schwarz ist. In diesem Moment kommen mir die Tränen. Kann ich das sagen? So. Weil ich gemerkt habe, ich habe ja meinen Sohn gerade angeschrien. Klar, er war der Auslöser, ja. Ich wollte meinen Sohn, den ich so sehr liebe, am liebsten windelweich prügeln in diesem Moment. Ich habe es nicht gemacht, also wirklich nicht. Keine Gefährdungsmeldung bitte. Aber es ist so in meinem Herz so. Und ich habe gemerkt, mein Herz ist so schwarz, so dunkel, so dreckig. Und es tat mir so leid. Vielleicht kennst du das auch. Das ist ein Beispiel aus unserem Familienalltag. Ich könnte auch noch von heute erzählen. Vielleicht dann von morgen auch wieder. Vielleicht kennst du das. So aus deinem Leben so. Da gibt es so den Moment, dass du die Kontrolle wie über dich verloren. Du hast deinen Ehepartner angeschrien. Du hast im Supermarkt dem Impuls nachgegeben und mitlaufen lassen und nicht bezahlt. Oder im Internet bist du auf Seiten gelandet. Das willst du niemandem sagen. Die Ehe hast du vielleicht in Gedanken oder Taten schon gebrochen. Hast andere schon verletzt und dich gefragt, warum? Wie konnte ich nur? Wir sind kein. Jemanden umgebracht haben wir wahrscheinlich alle noch nie. Jesus sagt, du sollst nicht morden, aber wer schon auf seinen Mitmenschen zornig ist, wer ihm sagt, du Dummkopf, wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wir sind kein. Welches Urteil verdienen wir keins? Vers 4, 11, da steht, und nun sollst du verflucht sein. Verflucht, verdammt. Kein sagt, meine Strafe ist zu groß. Gott nimmt ihn ernst, geht auf ihn ein, hilft ihm. Aber die Strafe ist gerecht, sie ist nicht zu groß. Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. Das Blut, das schreit zum Himmel. Es gibt manchmal so den Moment, da habe ich wieder den Eindruck, dass ich ein bisschen Gott nachfühlen kann, wie es ihm so geht mit uns Menschen. Nämlich, wenn meine kleineren Kinder abgeschlagen werden, denke ich, das tut mir so weh. Mein Kind, das ich so sehr liebe, jetzt wird es einfach vom Größeren abgeprügelt. So. Sagt dann, wisst ihr, ich habe meine Kinder so lieb, ich kann das jetzt nicht ungestraft lassen. Und genauso geht es auch Gott. Und wir sind doch dankbar dafür, dass Gott gerecht eingreift. Dass er Sünde nicht ungestraft. Oder wir sind dankbar dafür, dass Gott die Bösen bestraft. Das Problem ist nur, dass wir halt die Bösen sind und darum sind wir nicht mehr so dankbar. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe sehr Mühe mit dem Gedanken der ewigen Hölle. Das macht mir sehr Mühe so. Weil ich einfach merke, es betrifft mich auch. Es trifft ja nicht nur den anderen. Gott geht auf Kain ein, er hilft ihm und er hat auch uns geholfen, und zwar mit dem besseren Abel. Hebräer 12, 24 steht, um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache, aber das Blut von Christus spricht von der Vergebung. Jesus ist der bessere Abel. Sein Blut schreit nicht nach Vergeltung, sondern nach Vergebung. Das ist Evangelium. Jesus vergibt mir meine Schuld. Er vergibt mir meinen Stolz und alles, was daraus wächst. Jesus vergibt mir meine Sünden, weil er für mich gestorben ist. Und so ist das Evangelium die Lösung für unser größtes Problem, auch die Lösung für unseren Stolz. Das Evangelium sagt mir nämlich, es ist egal, was andere von dir denken. Es ist egal. Klar, das sagt heute auch jeder Psychologe. Das Einzige, was zählt, ist nur, was du über dich denkst. Aber da kommt das Evangelium und sagt mir, und es ist egal, was du über dich denkst. Entscheidend ist nur, was Gott über dich denkt. Was denkt Gott über mich? Römer 8, 1. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. In dem Moment, in dem ich im Glauben Jesus annehme, rechnet mir Gott die Lebensleistung von Jesus zu. Und ich bin gerecht, heilig. Und Gott nimmt mich als sein Kind an. Und dann sagt Gott über uns, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Das denkt Gott über dich. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Freude an dir. Warum? Weil wenn Gott mich ansieht, sieht er Jesus. Und er hat so Freude an Jesus. Und jetzt sieht er, wenn er mich ansieht, Jesus. Sagt er, ja, so Freude an dir. Ich mache Bette zum Schluss. Jesus, dieser Text ist so schwierig und so leidvoll. Aber irgendwie immer, wenn ich darüber nachdenke, merke ich, so realistisch. So nahe von dem, was wir erleben in dieser Welt. Und Jesus, so schnell sind wir im Gedanken, der andere, jetzt ist der da in Russland ist schuld und die da dort einen und so weiter. Und das mag alles stimmen. Aber ich möchte, dass wir heute Morgen in uns hineinschauen und merken, in meinem Herz sieht es auch oft gar nicht gut aus. Ich bin wie Kain. Da ist Stolz, da ist Selbstmitleid. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir heute Morgen die Vergebung annehmen dürfen. Danke, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Danke, Jesus. Und danke, dass wir im Evangelium auch die Lösung haben für unseren Stolz. Und jetzt, es ist mein Anliegen, dass wir heute wie so mitnehmen, es ist egal, was andere von mir denken. Es ist auch egal, was ich von mir denke. Nicht egal ist, was du über mich denkst. Jetzt, ich freue mich, dass wir jetzt dann gerade das Abendmahl zusammen feiern dürfen. Ich bitte dich, dass wir es jetzt wie vorbereiten können und das so richtig zum Ausdruck bringen dürfen. Jesus, du hast für mich gelebt, du bist für mich gestorben. Danke, danke. Amen.